mit der Fabienne Wernli und der Gopfeller. Two Moms wird euch präsentiert von Betty Family. Da findest du Inspirationen um Themen Backen, Kochen und Ernährung für die ganze Familie. Bewerte Rezepte, die deine Kinder lieben werden und Produkte, die entweder dir Zeit sparen oder die Kinder zum Mithelfen motivieren. Neue Runde mit neuen Stimmen da bei uns bei Two Moms. Und es geht um ein Thema, das ein Haufen Hörerinnen und Hörer sich gewünscht haben. Es geht nämlich um Autismus. Und darum freut es mich besonders, dass sie da ist. Es ist Sarah Satir. Sie hat einen Sohn. Er ist 16 und hat Autismus. Und liebe Sarah, schön bist du da heute.
Hallo Fabienne, schön kann ich da sein.
Und du hast ja vorher ganz schön erklärt, warum du auch heute bei uns im Podcast möchtest sein, weil du hast ja selber einen Podcast, der heisst «Kaffee am Freitag». Und jetzt bist du da bei uns bei Two Moms. Und wieso erzählst du nicht einfach deine ganze Geschichte dort bei deinem Podcast?
Ich rede immer mal wieder über das Thema im Podcast, aber auch über ganz viele andere Sachen, was alles, was uns bewegt, hat in dem Podcast Platz. Ich bin da heute, weil es mir wirklich so eine Herzensangelegenheit von mir, dass ich mir wünsche, dass man mehr über das Thema Autismus-Spektrum weiss und dass ich auch kann vielleicht mit dem ein paar Vorurteile abbauen.
Ja, ich gebe es zu, ich habe mich nicht gross vorbereitet. Das ist von dir also eben ein Anliegen gewesen, dass ich einfach mal darauf losfrage. Wenn ich Autismus höre, dann kommt mir als erstes so ein bisschen Greta Thunberg in den Sinn. Sie hat aber spezielle Form von Autismus. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, das ist das Asperger-Syndrom. Das gibt es genau. Ja auch. Dann gibt es aber auch noch so frühkindlichen Autismus. Habe ich jetzt doch einmal noch schnell nachgeschaut. Und wenn ich Autist höre, dann denke ich gerade sofort an einen Mensch, der eher ein bisschen ruhiger ist, vielleicht ein spezielles Interesse hat und vor allem hochbegabt ist. Ist das korrekt zusammengefasst von mir als Laien?
Weißt, das Schöne ist ja, wenn du einen Autist kennst, kennst du einen Autist.
Ja.
Das heisst, es gibt nicht den Autist, sondern man redet heute vom Autismus-Spektrum.
Ja.
Weil eben so viele verschiedene Formen von Autismus und Ausprägungen und Auswirkungen existieren. Das, was du beschreibst, ist so ein das Hollywood-Klischee.
Mhm.
Die gibt's. Und dann gibt's andere, die das Leben lang auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind, wie es eben sehr stark eingeschränkt sind.
Wie ist das bei deinem Sohn, im Cem?
Mein Sohn gehört sicher zu den Menschen, die mehr Unterstützung braucht. Er hat eine Form von Autismus, die... Ja, was soll ich... Ich finde das immer so schwierig. Weißt, ich finde es immer so schwierig, wenn mich jemand fragt, ja, was heisst denn das? Beschreib ihn mal. Es ist ja so, dass er ist 16, er kann nicht lesen und nicht schreiben. Er lernt aber jetzt gerade wieder mal ein bisschen so einzelne Buchstaben kennen, aber so das Zusammenhängen fällt ihm zum Beispiel sehr schwer. Er kann sich dafür ganz gut Geschichten merken. Er hat die Möglichkeit zum Kommunizieren. Ganz viele Kinder oder Menschen, die vom Autismus betroffen sind, sind nonverbal.
Okay, das heisst, sie reden wenig oder nichts?
Ja oder gar nicht.
Ja.
Der Cem kann zum Glück reden.
Mhm.
Und gleich kommuniziert er nicht so wie andere 16-Jährige. Das bedeutet, er hat eine andere Sprache. Sie tönt oft auch so ein bisschen hochgestochen.
Ah, ja.
Er hat früher noch ganz viel Hochdeutsch genommen.
Also, redet jemand bei euch zuhause Hochdeutsch?
Nein. Manchmal, also ich höre das immer wieder, dass es Kinder gibt, die das machen.
Okay.
Dass es wie vielleicht ein bisschen die klare Sprache ist.
Interessant.
Oder
dass
es von der Schule auch ist.
Stimmt, dort hat man ja Unterrichtssprache.
Genau. Ganz viel, was er sagt den ganzen Tag, sind Absicherungsgespräche.
Zum Beispiel?
Also, mir hat zum Beispiel mal ein Arzt gesagt, etwa 90% von seiner Kommunikation geht es darum, also wenn er jetzt da wäre, würde er die ganze Zeit sagen, gell, nachher gehen wir wieder.
Ah, okay.
Gell? Ja. Nachher ist Fabienne wieder allein da.
Ja.
Und gell, wir gehen wieder.
Gibt
wir
das?
Gehen wieder auf Winterthur.
Aha.
Also, dass er wie immer wieder erfragt, wie...
Geht's weiter geht's oder was weiter? Ist der Plan? Ist das so ein bisschen zum Sicherheit überhaupt?
Genau, genau. Also, eins Hauptsymptom von Menschen mit Autismus ist, dass sie ganz klare Strukturen brauchen. Ja, ich nehme an, so den Begriff auch, sie brauchen wie eine Landkarte, wie die Welt für sie schwierig ist zum Verstehen. Autismus ist eine angeborene, lebenslange, tiefgreifende Entwicklungsstörung. Und das bedeutet, dass man Auffälligkeiten hat im sozialen Bereich, eben wie ich schon gesagt habe, in der Kommunikation. Es ist auch häufig so, dass, also es ist auch bei meinem Sohn so, dass sich oft Kommunikation nur um bestimmte Themen dreht.
Das wäre jetzt das bei ihm zum Beispiel?
Bei ihm ist es Fußball, Kühe, allgemein Tier, aber auch, also was er jetzt mittlerweile gelernt hat, dass er gelernt hat, dass zum Beispiel mit gewissen Männern hat er wie gemerkt, ah, die sind auch Fußballfan, mit denen redet er dann nur über Fußball. Und also das lernt er jetzt gerade. Ja. Also mit wem kann ich, aber er bleibt dann drauf.
Ja.
Und das ist eine Auffälligkeit, und was aber auch ist, dass es oft den Menschen, die vom Autismus betroffen sind, schwerfällt, so die sozialen Regeln zu verstehen. Mhm. Beziehungsweise sie haben ganz gerne ganz klare Regeln. Und es fällt ihnen schwer, und das wird häufig verwechselt, dass sie keine Empathie haben.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Mit Einfühlung, das ist nicht das.
Und ich, und da bin ich nicht allein zum Glück, es gibt mittlerweile immer mehr Studien, die das so ein bisschen belegen, ist, dass Menschen mit Autismus wahrscheinlich eher zu viel spüren.
Ja.
Also sehr sensibel sind auf ihr Umfeld, auf die Emotionen, die rum sind. Und dann aber überfordert reagieren. Oder wie das Hirn von Menschen mit Autismus kann Reiz nicht gleich filtern.
Ah, das ist noch wahnsinnig. Dann ist eigentlich oft gerade eine Reizüberflutung.
Genau.
Und du hast ja vorher darum wahrscheinlich gesagt, eben mit den Strukturen, das ist wichtig, dass sie sich orientieren kann. Gelingt dir das? Ich meine, das ist ja für dich dann eine Art auch eine Einschränkung, oder? Du musst dann wirklich immer dich auch an die Struktur halten. Ja. Gelingt dir das aber?
Für mich ist es ein ganz grosses Lernfeld, weil ich glaube, von meinem Grundcharakter eher unstrukturiert bin, eher chaotisch, sehr spontan. Die Spontanität hat für mich auch viel so mit Lebenslust und Lebensfreude zu tun. Und ich habe das richtig, richtig müssen lernen, aber man zahlt einen höheren Preis, wenn man es nicht macht.
Ja.
Oder? Also gerade, als er noch viel kleiner war, sind das teilweise stundenlange Schreiattacken gewesen, wenn plötzlich eine Veränderung kommt, wo er nicht darauf vorbereitet ist. Also das heisst, ich kann nicht mit ihm einfach einen Ausflug machen, sondern man tut mit Piktogramm die ganze Woche eigentlich strukturieren. Das sind so kleine Zeichen, oder auch mit Fotos arbeite ich viel, wo man ihm sagt, was kommt wann, gerade eben Ausflüge oder auch Arztbesuche oder sonstige Aktivitäten, wo er sich nicht gewöhnt ist, oder so die Schule, die immer gleich ist, ist jetzt nicht so das Problem. Aber gerade wenn es Personenwechsel gibt in der Schule oder mal jemand ausfällt, kann das ihn extrem draus bringen.
Oder auch Ferien im Jahr, oder?
Ferien, grosses Thema.
Könnt ihr aber?
Das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist, als er ganz klein war. Ich mag mich noch gut erinnern, als er etwa so 5-6 Monate alt war, sind wir auf die Celerina in Bergen. Und es hat gerade meine Mutter letztens gesagt, wie sie ist dort auch dort, dass sie so verrückt war, der hat nur geschrien. Und er war eigentlich ein Baby, das relativ zufrieden war. So. Und er hat dort nicht mehr aufgehört zu schreien. Und das war so die erste Erfahrung mit Ferien. Und das war nachher so im Kleinkinderalter, das wirklich so als Baby bis so 2-jährig eigentlich immer so gewesen, dass wenn wir noch jemand dran sind, hat er entweder Höchfieber bekommen, anfangen zu erbrechen oder eben einfach nur geschrien. Und ich habe das aber nicht verstanden. Also ich habe natürlich nicht gewusst, ich habe damals noch nicht gewusst, dass er autistisch ist, und habe ihm da vielleicht manchmal dann auch Unrecht an.
Wie hast du es, oder wann hast du es konkret gemerkt?
Es ist ja so, dass als er 4 Monate alt war, hat man gemerkt, dass er sich nicht so entwickelt, wie andere Babys sich entwickeln. Er hat sehr einen schwachen Muskeltonus gehabt, hat das Köpfchen nicht so gehebt. Und da hat man aber zuerst einfach gesagt, ja, jetzt kommt ein bisschen Physio über, und das kommt dann schon. Ich weiss noch gut, ich war auf der Bäckeranlage und mit anderen Müttern, mit gleichaltigen Kindern, und die haben dann angefangen zu räuchen und sind gesessen, und mein Kind ist einfach dort gelegen.
Hast du dir dort ein bisschen Sorgen gemacht?
Ja.
Und vor allem auch, weil niemand gross von den Ärzten darauf reagiert, oder sind dann die doch auch langsam
gekommen? Dann so, also er hat dann eine Magen-Darm-Grippe gehabt, als er 8 Monate alt war. Was für mich jetzt im Nachhinein auch sehr passt auf das Thema Autismus. Er hat nämlich dann dort sich geweigert, zu trinken und zu essen nachher, also während der Grippe. Und ist dehydriert. Wir sind dann ins Kispi. Dort Leuten ist dann plötzlich wirklich, sind so ein bisschen alarmiert worden. Da sind dann die Neurologen plötzlich auf dem Plan gestanden und gesagt, ja, da stimmt etwas nicht. Und da hatte ich auch fest Angst gehabt. Wir haben dann auch mehrere Monate nicht recht gewusst, was ist mit ihm. Da sind so sehr erschreckende auch Krankheitsbilder im Raum gestanden. Und über Autismus hat aber niemand damals geredet, sondern man hat einfach immer so gesagt, eben der schwache Muskeltonus und eben die Reaktionen, die neurologischen, sind nicht so, wie sie sollten sein. Und mein Gefühl hat sich immer mehr verstärkt, dass etwas nicht gut ist. Und gleich hat man immer geredet von einer globalen Entwicklungsverzögerung. Und dann hat man ja auch das Gefühl, er holt das mal noch auf. Ja, das hat dann alle im Umfeld immer gesagt, ja, er ist ja nur entwicklungsverzögert. Und ich bin dann aber im Kispi geblieben und wir sind immer wieder abgeklärt. Man hat dann auch natürlich eine genetische Untersuchung gemacht und Blutuntersuchung und so. Und hat aber und das MRI oder das Hirn angeschaut und. Und alles war aber nie irgendwie mit einem klaren Befund. Und als er zweijährig war, habe ich dort der Neurologin gesagt, das weiss ich noch gut, könnte es sein, dass er autistisch ist.
Also das heisst, nur schnell von diesen 8 Monaten, wo er dort im Kispi war, bis 2 ist dann eigentlich keine klare Diagnose.
Ich hatte dann Therapien und Frühförderung und so. Oder ich habe mich immer sehr eingesetzt, dass er das überkommt, was er braucht. Aber ich habe nicht gewusst, was mit ihm ist.
Und mein Sohn ist ja momentan 2 und da sieht man ja, das ist ein wahnsinniger Sprung, den er gemacht hat, seit Babyalter und auch eine richtige Person geworden ist. Also wo ich wirklich das Gefühl habe, jeden Tag kannst du zuschauen, wie da etwas geht. Ist denn das so ein bisschen so gewesen, dass du dann auch gemerkt hast, in dieser Zeit von 8 Monaten bis 2, irgendwie vom Charakter her, jetzt merkst du auch, da ist auch so etwas anders.
Ja, also es ist so, er hat sich entwickelt. Es ist nicht so, dass er einfach gar nichts gemacht hat, aber er ist zum Beispiel nicht gelaufen. Er hat dann irgendwann nach Jahren angefangen zu kriechen.
Ja.
Und ich habe ihn immer kriechen lassen und bin komisch angeschaut worden auf dem Spielplatz. Er war immer sehr gross gewesen.
Aha.
Das riesen Kind, das da kriecht. Und ich habe gefunden, immer Hauptsache, er bewegt sich. Oder? Also es ist super, klar, mega froh, dass er überhaupt kriecht. Es ist, je älter er geworden ist, eben das mit den Ferien ist nicht gegangen. Oder auch, ich habe dann schnell gemerkt, auch so Sachen wie eben schnell auf die Josefswiese, schnell in die Becke, schnell ein
das bisschen. Das hast du dann schon in dem Alter ein bisschen gemerkt, dass das zu viel ist?
Dass das zu viel wird, ja. Oder auch, dass er zum Beispiel überfüllte Trams oder so immer anfangen hat, mega brüllen. Ich habe auch gemerkt, dass er nicht gleich Blickkontakt haltet wie andere
Kinder. Also schneller wegschaut, oder wie?
Ja, oder gar nicht einmal so anschaut. Ja. Und gleichzeitig hat man immer gemerkt, er hat Freude an einem, oder? Also hat sehr stark auch auf die Leute reagiert, die näher in seinem Umfeld sind. Und, und als er dann 2 war, habe ich gefragt, könnte es sein, weil ich dort etwas gelesen habe von einem Kind, das so Mühe gehabt hat mit, Ortswechsel. Und dass das Autismus sei. Und ich habe dann einfach gedacht, ja, aber, also, Cem reagiert ja immer. Und wir sind dort dann auch nicht mehr weggefahren, weil uns war es streng. Ja. Wir sind einfach daheim geblieben. Oder auch, wenn wir Besuch eingeladen haben oder noch mal zu Besuch waren, war es schwierig mit ihm.
Und dann haben die Ärzte das dann ein bisschen bestätigt?
Nein, und dann hat die mir gesagt, schauen Sie, wie der lacht. Der ist ganz sicher nicht autistisch.
Also es ist einfach, weil es nicht so ein klassisches Symptom
oder und heute Ding. Weiss, was ist, also es ist ein völliger Seich, oder? Aber es ist 16 Jahre her. Und, also ja, 14 Jahre, oder, wenn er dort 2 war. Und es ist überhaupt nicht so, dass ein Kind mit Autismus nicht lacht. Oh, das ist ein Vorurteil. Ja. Auch. Und das ist eben zum Beispiel auch ein Grund, wieso ich da bin. Also, nicht alle. Es gibt auch es gibt Menschen mit Autismus, die nicht lachen. Aber es gibt auch mega viele, die auch gerne lachen. Und mein Sohn hat einen grossartigen
Und heute auch noch? Ist er immer noch?
Ja, mega. Ich liebe sein Lachen. Ja.
Und, und wann hast du denn mal eine Diagnose bekommen? Oder?
Wir sind... Also ich habe dann... im Kinderspital, wo er etwa 3-jährig war, bei so einer, ich musste immer so Entwicklungsabklärungen, mit diesen Tests. Und es sind immer die gleichen Tests, und es war so ein Horror gewesen, weil er hat es einfach nie können, das, was sie haben
wollen. Das ist gemein, das ist ja dann irgendwie auch immer so eine negative Erfahrung, oder?
Ja, und es ist dann auch immer mehr geworden. Ich habe eigentlich das Glück, dass ich viele Freundinnen, habe, die Kinder im gleichen Alter haben und gleichzeitig hat das angefangen extrem schmerzhaft werden. Ich habe nicht nur einmal wirklich auf dem Heimweg dann brüllen nach so Treffen, weil das gerade so um die 2 zweieinhalb rum ist das so ein extremer Unterschied gewesen. Und es ist immer klarer geworden.
Haben dann die Kolleginnen auch irgendwie auf das reagiert?
Ja, natürlich.
Oder haben sie irgendwie gesagt, könnte es Autismus, ist irgendjemandem
was auffallen? Nein, Autismus nicht, aber sie haben einfach alle gemerkt, der Cem ist anders.
Aber er ist nicht in dem Sinn, also ist er mit dem Kind, hat er Kontakt aufgenommen dort,
ja,
oder ist er
aber,
für sich gewesen?
Aber er ist schon anders gewesen als die anderen Kinder mit dem Kontakt aufnehmen. Und er ist auch nicht nachgekommen, weisst du, allein schon motorisch nicht. Die anderen sind natürlich davon gerannt. Er hat dann irgendwann so mit zweieinhalb, zwei, drei Viertel gelernt laufen. Aber natürlich ganz wackelig und überhaupt nicht so wie die anderen. Sie sind ja dort schon auf die Rutschbank geklettert.
Aber für
so.
Ihn selber ist das ein Frust gewesen, oder weniger?
Damals glaube ich noch nicht so. Das ist dann erst ein später
gekommen. Also ist es gekommen, heutzutage, dass er irgendwie manchmal das Gefühl hat, hey, wieso ist bei mir das so und dort ist so? Oder was macht er sich für Gedanken dann?
Ich glaube, gerade auch mit dem kleineren Bruder ist dann das Thema geworden. Ich bin wieder schwanger geworden, wo der Cem noch nicht zwei war. Und ich bin auch froh um den Bub, weil ich weiss nicht, ob ich mich später getraut hätte. Weisst du, weil... Dort habe ich wie, eben, es ist noch nicht so klar gewesen alles. Es
eben,
ist wie
ist noch ja noch in der Schwebung gestanden.
Und ich bin wie auch froh um das.
Aber Autismus ist nicht etwas, das irgendwie vererbbar ist oder so?
Also es ist so, dass man noch nicht wirklich weiss, woher kommt der Autismus. Es ist aber so, dass man immer mehr davon ausgeht, dass es sehr wohl genetische Komponenten hat.
Also hast du das Gefühl, wenn du gewusst hättest in dieser Zeit, dass er Autismus hat, hättest du vielleicht gedacht, und wann hast du denn jetzt die Diagnose
bekommen? Und die Diagnose, also ich habe dann, eben das habe ich vorhin schon erzählen, ich habe dann, mit, wo noch drei war, eine Ärztin gefragt, die wieder so eine Abklärung gemacht hat, oder so eine Entwicklungsabklärung, dann hat sie nachher gesagt, ja, ihr Kind hat eine globale Entwicklungsverzögerung, er ist auf dem Stand von, er ist jetzt drei und auf dem Stand irgendwie von 9 Monaten oder so. Und dann habe ich gesagt, sie, also wenn sie das Zimmer verlässt, und mit ihrer Kollegin im Nebenzimmer redet über mein Kind. Sagen sie dann auch globale Entwicklungsverzögerung oder sagen sie dann anders? Und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, wollen sie es wissen? Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, Frau Saltier, dann reden wir von einer geistigen Behinderung. Mhm. Und wir sind Tränen runtergelaufen und ich war so froh gewesen, aber gleichzeitig. Mhm. Ich war so froh gewesen, dass jemand mal das Wort Behinderung ins Maul nimmt. Weil das ist das, was ich gespürt habe die ganze Zeit. Und das Erste, was ich gefragt habe, ist, wird er selbstständig leben können? Und dann hat sie mich wirklich auch so mit Tränen in den Augen angeschaut und hat gesagt, eher nicht. Er wird wahrscheinlich das Leben lang auf Unterstützung angewiesen sein.
Und das bestätigt sich heute auch bei dir?
Ja. Und das Zweite, wo ich gefragt habe, ist im Nachhinein total bescheuert, aber es zeigt einfach, wie wenig ich Kontakt hatte mit irgendwie in dem Alter, mit irgendwie 27, mit dem Thema Behinderung, ist gewesen, also meinen Sie ein bisschen wie der Forrest Gump, der ist damals im Kino gewesen.
Ja, ist mir aber auch Sinn gekommen, also wenn das, ja.
Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, ja, vielleicht einfach ohne die Hollywood-Wundertaten. Ja. Und ich bin ihr heute noch dankbar, also wie es wie plötzlich für mich das, was ich gespürt habe, auch Sinn gemacht hat. Und gleichzeitig habe ich dann auch nicht gewusst, ja, was heisst das jetzt? Oder? Ist das einfach eine geistige Behinderung? Aber wieso, warum, was
hat die für einen Namen? Oder? Man will dann auch mal ein bisschen mehr darüber wissen.
Genau, und ich habe dann dort damals in der Frühberatung, wo man ja dann geht, irgendwie Kind kennengelernt mit Trisomie 21 oder mit anderen Behinderungsbildern. Und ich hätte mir so gewünscht, dass ich so einen Namen hätte.
Genau, das verstehe ich voll, ja.
Und gleichzeitig haben auch ganz viele mir immer gesagt, schauen Sie, es ist ein grosser Teil an geistigen Behinderungen, wo man den Namen nicht weiss.
Aha, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst.
Eben, das habe ich auch nicht gewusst, oder?
Jetzt hast du vorher gesagt, eben, du bist dann einmal schwanger geworden und nachher ist das Brüderli vom Cem. Euer Leben ist aber schon recht ausgerichtet auf den Cem, oder? Ich meine, ihr müsst die Struktur bieten, ihr müsst schauen, wie machen sie mit den Ferien. Wie ist das für den kleinen Brüder?
Also, ich glaube, etwas ist, er kennt es nicht anders.
Ja.
Er ist in das Setting geboren worden. Für mich ist wie der Autismus lässt einem fast keine Wahl, den Alltag auch auf das anzupassen. Weil sonst zahlst du einen unendlich hohen Preis. Oder? Von Schlaflosigkeit, Schreiattacken, hochgradige Aggressionen.
Eben auch heute noch, oder?
Ja,
in seinem jetzigen Alter. Ja.
Genau. Und das heisst, man passt den Alltag an und gleichzeitig ist mir immer extrem wichtig gewesen, dass wir irgendwie am Brüder gerecht werden. Das ist ein mega Spagat.
Das glaube ich. Aber jetzt kannst du, jetzt ist er ja 14, jetzt kannst du mit dem Bruder sicher noch gut reden, wenn du jetzt mit ihm redest und sagst, irgendwie, wie ist es für ihn? Sagt er irgendwie, du, ich merke das gar nicht, ist alles Ganze so?
Nein. Oder was sagt er? Er hat Jim wahnsinnig gern. Also umgekehrt übrigens auch. Aber es ist sehr wohl so, dass er auch Sachen sieht, die für ihn schwierig waren. Eben das Verzichten auf ein Stück weit Sachen, die für andere Familien selbstverständlich waren. Ich glaube, was für ihn etwas vom Schwierigsten ist, sind die teilweise unverständlichen Reaktionen von seinem Bruder. Mhm. Er sagt damit, ich kann mit ihm nicht normal reden. Also, oder wenn er sieht, irgendwie, wir haben lustig, wie sein bester Freund hat, zum Beispiel mein Bruder, der gleich alt ist wie der Cem. Und dann sieht er halt, wie die zusammen sind.
Aha, ja.
Und das, und bei uns ist halt wie der Kleine ist der grosse Bruder.
Ja.
Oder?
Ja.
Und es findet nicht statt, dass man einfach zusammen mal am Tisch sitzt oder sonstige Aktivitäten macht, wo man eben, also ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem Wort normal, aber eine Kommunikation kann führen, so wie er sich vielleicht würde wünschen, einen Austausch, oder? Dass der Jane mal fragt, wie geht's denn dir? Oder,
aber er versteht mittlerweile, dass das natürlich aufgrund von seiner
total, aber gleich bleibt ja irgendwo auch die Sehnsucht nach dem.
Ja, ja, ja.
Und dann auch so Familienaktivitäten. Wir haben uns ganz häufig aufteilen müssen. Mhm. Eben, wie so es wichtig war, dass der Tan so Sachen kann machen kann, wie Body gehen. Yeah, oder, yeah. Und das geht. Also, Body im Sommer ist reizüberflutig pur. Also, das war etwas, dass ich ganz, ganz viel ihnen einfach den Kleinen mitgegeben habe, Freundinnen. Oder am Wochenende, dass mein Mann oder ich gegangen ist. Und mein Mann oder ich ist dann mit dem Cem daheim geblieben. Eben, dass wir uns so aufteilt haben.
Das ist schon noch für eine ganze Familie eine rechte Herausforderung.
Ja. Ich habe wirklich unbedingt ein Kind. Also ich habe das ganz früh schon gewusst. Ich glaube schon mit 13, 14. Und ich habe gesagt, ich will eine ganz grosse Familie. Ich will 3 oder 4 Kinder. Ich liebe es. Mhm. Und ich habe mir auch immer so vorgestellt, dass ich die Bilder im Kopf von dem offenen Haus.
Ja.
Also, weißt,
ja, also genau das Gegenteil eigentlich.
Also wo wirklich einfach auch Freunde von meinen Kindern können kommen oder später meine Partnerinnen und so einen grossen Tisch mit einem Gewussel und so ein volles Leben und irgendwie Grosseltern, die mal kommen und ich stamme aus einer sehr grossen Patchwork-Familie und ich habe mir immer so vorgestellt, dass ich das so weiterführe und dass ich ein Haus habe, das einfach eben wie offen steht und das ist natürlich das Gegenteil von dem, wo wir haben können leben. Das bedeutet, also, es gibt keinen unangekündigten Besuch oder Spontanität in dem Sinn. Und es ist sogar so, jetzt zum Beispiel auch meine Mami oder meine Schwester, die er wirklich sehr, sehr gut kennt, es gibt Tage, wo es das nicht verträgt.
Also auch sie dann auch nicht spontan?
Ja, also spontan sowieso
nicht, aber auch nicht planen.
Aber auch nicht, wenn man es vorbereitet. Und es gibt zum Beispiel auch, dass er sich auf Menschen freut. Eben, er hat sie ja eigentlich gern. Mhm. Und es dann aber nicht schafft, aus dem Zimmer rauszukommen.
Ah. Und da kann er natürlich nicht sagen, warum oder
wie. Er sagt doch, das kann er mittlerweile. Er sagt, es ist mir zu viel.
Jö, okay, ja, sonst. Aber weißt du, was ich mich jetzt frage, du hast ja dort die Ärztin gefragt, wird er selbstständig leben können? Und sie hat gesagt, nein. Und du hast gesagt, das bestätigt sich. Was heisst das jetzt konkret, dass er so lange bei euch bleibt, nein, wie du magst? Oder gibt es irgendeine Lösung sonst?
Nein, schau, Fabienne, es ist ja so. Also eben, das ist vielleicht auch, weil eben mein Sohn jetzt schon 17 wird im Mai, stehe ich vielleicht noch jemand anders als jetzt Eltern, die ein kleines Kind haben. Wie du vorher mega richtig gesagt hast, das Familiensystem ist extrem herausgefordert. Und ich glaube, wir sind beide, also mein Mann und ich, sind über unsere Grenzen raus. Man muss auch wissen, dass ganz viele Menschen mit Autismus sehr schlechte Schläfer sind. Und mein Sohn eigentlich bis heute immer wieder durchwachte Nächte hat.
Gerade so, ja.
Ja, also zum Beispiel, dass er einfach um 2 aufsteht und dann ist er wach.
Und dann musst du natürlich auch wach
sein. Und als er gerade noch kleiner war, hat er uns alle geweckt. Das heisst, er ist dann einfach überall die Lichtschalter anstellen. Morgen, zum Bruder ins Zimmer.
Ah ja, sogar, ja.
Und wenn du ihm dann gesagt hast, es ist Nacht, und schau, es ist draußen, war einfach nur ein Gebrüll gewesen. Also es ist wirklich halt, also extremer Schlafentzug. Und dann wirklich am Tag eine enorme Belastung. Gerade auch, also, als er so 6, 7 geworden ist, sind die Aggressionen auch stärker geworden. Er ist gross, gell? Er ist heute 1,90 gross.
Ja, klar, dann ist ja noch die körperliche Kraft, die er ja dann auch logisch
ist. Genau, und ich musste richtig lernen in den letzten 17 Jahren. Ich war jemand, ich habe vorhin gesagt, ich habe viele Kinder. Und ich habe dann immer gefunden, ja gut, andere haben 5 Kinder. Ich habe jetzt halt einfach die 2 Kinder und 1 habe ich mit denen Anforderungen. Das schaffe ich schon, das schaffe ich locker. Und dann habe ich richtig lernen, okay, nein, auch ich schaffe es nicht allein. Ich habe dann zuerst angefangen, vom Entlastungsdienst Schweiz anfangen, Hilfe annehmen, stundenweise. Ich würde sagen, was andere in Ferien oder in Autos stecken, haben wir in Entlastung gesteckt in den letzten 17 Jahren. Zum Glück haben wir das gemacht. Mhm. Ich glaube, so haben wir gesund bleiben können. Ja. Zum Beispiel gerade auch am Wochenende für den Brüder, es ist dann lang immer jemand am Samstagnachmittag gekommen, ist mit ihm zu den Kühen, er geht so gerne zu den Kühen, er liebt Kühe. Und wir sind mit dem Brüder zum Beispiel noch immer da.
Ja.
Und dann habe ich auch irgendwann eingesehen, dass man ein Wochenende im Monat, da ist er dann, und das war für mich mega ein schwerer Schritt gewesen, in ein Entlastungsheim gegangen, einmal im Monat fix. Und das ist für mich damals, das war etwa 10 gewesen, Ich habe mich gefühlt wie die grösste Rabenmutter und ich habe so gebrüllt am Anfang. Aber ich habe wirklich gemerkt, wir müssen beide können schlafen. Das
ist so wichtig.
Und vor allem auch für den Bruder, ja. Weißt, dass ja, er, ja. Wie er hat, dort hat der Bruder ein bisschen angefangen zu reagieren, oder, aufs Ganze.
Ja, man muss ja schauen, dass die ganze Familie dann gesund bleiben, weil sonst nützt es ihm ja dann auch nichts. Oder? Und eben, wenn du jetzt so schaust, jetzt wird er dann, ja noch nicht gerade, aber vielleicht im Jahr 18. Und was kommt nachher für ihn? Also wie wird seine Zeit
aus? Dort wollte ich eigentlich annehmen, dass wir dann, was ja dann auch noch dazu kommt, ist, dass ja in der Schweiz, und das ist etwas, was mich auch immer wieder erschreckt, das hätte ich nie gedacht, muss man um sehr viel kämpfen. Also die Entlastung zahlt man zum Beispiel privat, einen grossen Teil. Die Schulsituation ist überhaupt nicht so, dass das einfach klar ist und einfach ist, sondern ich musste um vieles immer wieder kämpfen. Und gerade, wo es dann Richtung Oberstufe gegangen ist, ist die Situation in der heilpädagogischen Schule immer schwieriger geworden. Mit Sparmassnahmen, mit UV-Personenwechsel. Er hat dann angefangen, Schule zu verweigern, ist gar nicht mehr in die Schule, ist ein ganzes halbes Jahr nicht mehr in die Schule. Ich kann ihn nicht mehr. Ich meine, wenn eben ein 80 grosser Mensch, wie ein Zweijähriger einfach am Boden liegt und sagt, ich komme nicht, das ist keine Chance.
Klar, ja.
Ja. Und wir haben uns dann wirklich, aus dem Grund, also dass es, glaube ich, anders nicht mehr gegangen wäre und dass er auch null Förderung mehr bekommen hat, haben wir entschlossen, ihn unter der Woche ins Internat zu geben. Und er ist jetzt seit 1,5 Jahren dort. Und im Nachhinein der beste Schritt, den wir können machen konnten. Und wir sind natürlich total, oder wir sind einfach beide, also mein Mann und ich, wir lieben unsere Kinder heiss. Wir haben am Anfang gedacht, hey, kommt schon Donnerstag heim, dass ich ein langes Wochenende habe. Ich kann mit ihm mit Reittherapie und so. Und sie haben dann immer so gesagt, ja, aber es ist halt schon auch wichtig, dass er dort eben auch mal Wochenende hat. Ich sage, es kommt nicht in Frage.
Ja. Ja.
Das will ich auf keinen Fall. Und ich habe wirklich, wir haben wirklich 1,5 Jahre gebraucht. Und jetzt ist er auch ein Wochenende im Monat.
Ja.
Und das findet er mega leise.
Das glaube ich. Das ist wahrscheinlich wirklich genau das, was er braucht.
Ja, oder man muss sich ja wie vorstellen, da, also bei uns daheim, kommt ja niemand für ihn läuten oder so. Es kommen ja alle, also eben, könnte mit dem dann auch nicht umgehen, aber gleich will er ja Kollegen.
Also, das ist doch super, dass er so eine Möglichkeit dort hat. Und auch weißt, Leute, die vielleicht auch wie er ähnlich sind. Oder? Ja. Dass er sich auch nicht immer irgendwie fühlt, als wäre er anders.
Genau. Sondern dort und das ist eben in der heilpädagogischen Schule, ist zwar ein bisschen komisch, ist das aber gewesen, die letzten 4 Jahre, als er dort war, dass er der Einzige war von der Klasse, der nicht gut hat können lesen und schreiben. Und das hast du mich vorher gefragt, das hat er angefangen zu merken. Und ich glaube, auch aus dem Grund heraus hat er angefangen zu verweigern. Und er hat dort immer wieder gesagt, bevor er in die Schulverweigerung ist, das kann ich nicht. Und mein Kinderarzt, ich habe einen mega guten Kinderarzt, und der hat mir gesagt, Sarah, los, niemand wird so gut schauen können wie ihre Eltern. Aber wenn du möchtest für ihn die bestmöglichste Förderung, musst du ihn jetzt dort rausnehmen. Und das hat sich bewahrheitet. Und für das ist es wert, weisst du. Er lernt dort auch, oder weisst du, er kann ja also nicht gut selber duschen oder Hände waschen oder sich anlegen. Und das ist natürlich, das sind Leute, die ausgebildet sind, ihm das zu lernen. Und er tut dort auch viel weniger bocken als bei mir.
Das kann ich mir vorstellen, weißt? Ja. Und das ist etwas, wo er langfristig dort bleiben
kann? Nein, also wir suchen, jetzt kommt dann so, er kann sicher also bis 18, vielleicht auch bis 20 dort bleiben. Und dann kommt dann der Wechsel in eine Erwachseneninstitution. Mhm. Und er, also was mich mega freut, er, also so, weißt du, er hört noch gerne Bibi und Tina Kassette und hat seine Kuscheltiere gern, aber er macht sehr wohl Autonomieentwicklung. Mhm. Er sagt, ich ziehe aus von daheim. Yeah. Und da sind wir jetzt im Moment recht viel am Anschauen und schauen, wo geht's an, wo gibt's ein gutes Daheim auch. Weil ich halt, und das ist so, glaube ich, die grösste Sorge, die Eltern haben, die so ein Kind haben, wie wir eins haben, wo vielleicht nie wird selbstständig können sein können, ist, was ist an mir nicht mehr lebt.
Ja, das, eben das ist so das, was ich ein bisschen genau. wollte darauf aussehen. Ich meine, du musst wie etwas haben, das kann für ihn da sein. Genau. Also das über euren Tod hinaus.
Genau, mein Vater ist ein bisschen über 60 verstorben. Ich habe nicht so die Selbstverständlichkeit in mir rein, dass ich uralt werde, wie das vielleicht andere Leute haben. Mhm. Und das ist auch das, was uns wirklich jetzt die Kraft gegeben hat, den Entscheid zu machen, dass er eben nicht mehr daheim ist. Weil das ist, muss sich wie vorstellen, man gibt eigentlich das Kindskind weg.
Ja.
Und das ist brutal.
Das kann ich mir vorstellen. Ja.
Und gleichzeitig ist es so richtig, weil eben wir werden irgendwann nicht mehr da sein. Und ich merke auch, was möglich wird, wenn er eben, oder ich merke jetzt in dieser Schule, sie trauen ihm so andere Sachen zu. Sie gehen nochmal mit so einem anderen Blick dran an. Und eben auch gerade im Wohnen mit Freundschaften oder auch, weißt, er hat zum Beispiel schon immer noch gerne Mädchen gehabt, jetzt hat es nicht das Mädchen, das ihm gefällt. Und sie findet ihn, glaube ich, auch lässig. Yes. Und das ist mega schön.
Ja, das glaube ich, das ist so schön. Das hat mich so beeindruckt, Sarah. Es ist mir tief und nahe gegangen, aber deine Geschichte, die du erzählt hast. Wir sind jetzt eben schon fast ein bisschen am Ende von unserer Zeit.
Ja,
so aber du darfst, also was mich jetzt noch wirklich freuen, wenn du könntest Mütter und Väter, die da draussen zuhören und sich vielleicht ein bisschen wiedererkennen, mit einem kleinen Kind noch, wo vielleicht ein paar Punkte jetzt denken, ah, das trifft auf meine Tochter, meinen Sohn und so. Was würdest du denen empfehlen? Du hast jetzt so viel Erfahrung.
Ich glaube, es ist gut, dass man gute Adressen kennt. Vielleicht, das würde ich gerne nennen, das ist Autismus Deutsche Schweiz. Das ist so der Dachverband von Menschen mit Autismus in der Schweiz. Sie bieten extrem gute Informationen an und haben auch gute Adressen, wenn es um Abklärungen geht. Weil ich glaube, es gibt eben auch viele Ärzte, die noch irgendwelche komischen Vorurteile haben. Und dort findet man wirklich die guten Adressen. Das finde ich auch wichtig.
Das ist super, dass du gesagt hast.
Genau. Und dann glaube ich, je mehr man, und das ist auch so das, wieso ich froh bin um die Diagnose Autismus, weil je mehr man weiss darüber, desto eher kann man auch verstehen, wieso das eigene Kind so reagiert, wie es reagiert, und man kann auch eher gerecht werden. Und so viel, also ich habe jetzt viel über Schwierige geredet und über das Herausfordernde, und es gibt aber genauso wie das ist auch wahnsinnig viel Schönes. Ich würde um kein Geld von dieser Welt hergeben. Ich bin extrem dankbar auch. Ist er da? Ist er mein Sohn? Und ich lerne auch wahnsinnig viel von ihm. Ich habe durch ihn gelernt, das kleine Glück zu schätzen. Ich glaube, wir sind dankbar für Sachen, die mir uns früher noch gar nicht bewusst waren. Und ich habe gelernt, die Welt durch seine Augen mehr wahrzunehmen. Und das ist ein Riesengeschenk.
Danke vielmals, Sarah, für das schöne Schlusswort. Ich wünsche dir und deiner Familie nur das Allerbeste. Und wenn ihr da draussen noch Fragen habt an Sarah, dann könnt ihr bei Two Moms, unserer Facebook-Gruppe, mitdiskutieren oder sonst auch direkt sie kontaktieren via Instagram.
Genau, man findet mich auf Facebook und findet mich auf Instagram.
Oh. Sarah Satir.
Genau.
Danke vielmals und alles Liebe.
Danke, Fabian.
Tschüss.
Ciao, tschüss.
Moms ist euch präsentiert worden von Petit Family. Da findest du Inspirationen um Themen Backen, Kochen und Ernährung für die ganze Familie. Bewerte Rezepte, die deine Kinder lieben werden und Produkte, die entweder dir Zeit sparen oder die Kinder zum Mithelfen motivieren.